Der Herr spricht, ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Gott wird seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Auch ich möchte euch, liebe Zuhörer, ganz herzlich begrüßen, ob zu Hause, vor dem Bildschirm, vor der Leinwand oder hier im Hause in der Kirche Wittkingen. Seit einiger Zeit verfolgt mich ein Ohrwurm. Das Lied 379 in unserem Buch von Francis Crosby, Gott wird dich tragen. Obschon ich diese Predigt schon vor einiger Zeit mir überlegt habe, bin ich überrascht, dass sie jetzt so nahtlos und gut in die Predigtreihe von Jörg Birnstiel hineinpasst. Warum Gott? Ich gehe davon aus, dass den Vers, den ihr gehört habt am Anfang, oder das Lied von Francis Crosby, von vielen von Ihnen schon bereits bestens bekannt ist. Ich denke auch, dass etliche von euch schon eine Karte mit diesem Inhalt hier oder ein Poster mit dem Traum von Margaret Fischbach-Power gehört oder gelesen haben. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenswegs nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Not oder Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Auch wenn euch diese drei Aussagen längstens bekannt sein könnten, möchte ich gerne mit euch ein wenig darüber nachdenken. Es ist mir ein Anliegen, dass wir heute besonders bewusst werden, dass Gott uns versprochen hat, dass er uns trägt, dass er uns rettet bis ans Ende der Tage, komme, was wolle. Auch wenn wir uns in den Verheißungen Gottes nicht immer bewusst sind, dann gelten sie jedoch trotzdem. Mir ist beim Traum von Margaret Fischbach etwas Besonderes aufgefallen. Erst beim Zurückblicken merkte sie, wie ihre Spur eigentlich verlaufen war und dass sie dann sogar den falschen Schluss gezogen hat aus dieser Entdeckung. Das hat mich zum heutigen Predigttext geführt. Ich möchte ihn lesen aus 1. Mose 45, 1 bis 8. Es geht um die Geschichte von Josef. Auch das ist eine Geschichte, von der ich annehme, dass die meisten von euch diese gut kennen. Und trotzdem möchte ich mich ganz besonders darin vertiefen. Da konnte Josef nicht länger beherrschen. Verlasst den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, sagte Josef. Sie kamen zu ihm heran und er wiederholte, ich bin euer Bruder. Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten 5 Jahren wird man keine Felder bestellen und keine Ernte einbringen. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien überlebt. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Wie ich schon gesagt habe, denke ich, dass die meisten die Geschichte von Josef recht gut kennen. Schon von Kindsbeinen her erstaunt man über diese Geschichte. Und ich habe mich sehr oft auch gefragt, wie ungerecht diese ganze Geschichte auch ist, mindestens als ich noch ein Kind war. Josef war der Sohn von Jakob, also einer der Erzväter aus Israel. Er war der Sohn des Sohnes von Isaac und der war der Sohn von Abraham. Er hatte 12 Söhne, 10 von der ersten Frau und 2 Lieblingssöhne oder Nachzügler von der zweiten Frau, die erste hieß Lea, die zweite Rahel. Josef, das war der Lieblingssohn von Jakob und der Sohn, den er ganz besonders vorzog, ihm besondere Kleider anzog, ihn einfach besonders behandelte. Und dieser Josef hatte Träume, die für die Familie nicht sehr lustig daherkamen. Und das hat ihm natürlich nicht gerade Freundschaft zu seinen Brüdern eingebracht. Und als er dann einmal sie auf dem Feld besuchte, alleine, ohne Vater, da dachten sie, jetzt kommt die Zeit, wo wir mit ihm abrechnen können. Und was dann alles geschehen ist, das ist sehr eindrücklich. Und da denke ich, da gab es viele Situationen, in welchen Josef auch gefragt hat, warum ich, warum allein und warum muss mir das passieren? Als ihn seine Brüder in die Grube geworfen haben, lag er im Dreck, im Sumpf und er wusste nicht, was auf ihn zukommen wird. Seine Brüder hatten ihn eigentlich töten wollen. Sie haben das dann dem Vater so gesagt, dass er von einem Tier umgekommen war. Aber sie haben dann auf Rat des ältesten Bruders eine andere Lösung gefunden und ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft. Ich denke mir auch, dass dort als Sklave früher von einem Großgutbesitzer der Lieblingssohn und jetzt plötzlich Sklave in einem fremden Land, das war so schwierig. Er wurde zur Ware, er wurde so, wie wir die Sklaverei ja kennen, auch mehr oder weniger frei, dass man ihn hätte umbringen können oder ihn im Hause Potiphars schlagen können und so weiter. Im Hause Potiphars hatte er dann kein Selbstbestimmungsrecht mehr. Er war abhängig davon, wie seine Herrschaft mit ihm umging. Schwierige Situationen. Es ist auch so, dass er dann ungerechtfertigt ins Gefängnis geworfen wurde und auch da wieder schwierig. Wie will ich das verstehen, dass Gott, der mich liebt, so schwierige Wege für mich hat. Und dann zuletzt noch, wenn er vom Mundschenk, also von einem Mitgefangenen vergessen wurde, als dieser wieder rehabilitiert wurde. Das waren sicher Schicksalsschläge, die ich mir nicht vorstellen könnte, wie ich die überleben würde, wie ich die verkraften könnte. Josef aber ist vorbildlicherweise dem Gott treu geblieben, der er als Kind kennenlernte. Er hat nicht verzagt, er hat sich mit seinem Gott arrangiert. Auch wir denken dürfen, wie Josef extreme Situationen erleben. So extrem wie er wird es uns wahrscheinlich nie gehen. Wir könnten in Krisen kommen. Wir könnten uns von Gott und von den Menschen verlassen vorkommen. Wir hätten das Gefühl, dass wir ganz alleine durch diese schwierigen Herausforderungen durchgehen müssen. Das alles wäre verständlich. Wir haben oft auch die Meinung oder die Angst, dass wir nie wieder fröhlich und glücklich werden könnten, wenn das, was uns geschieht, wirklich ertragen werden muss. Aber wie oft passiert es auch uns, dass wir erst im Nachhinein, nach dem Durchleben einer Not, nach dem Durchleben von Schmerzen und von Schwierigkeiten, spüren, dass wir daran wachsen, dass es für uns ein guter Weg war, auch wenn er schwierig war. Ich habe verschiedene Vorbilder. Leute, von denen ich kaum höre, dass sie klagen, auch wenn sie es schwierig haben. Sie schauen auf das, was sie haben und nicht auf das, was ihnen fehlt. Ich denke auch, dass ich selber, als ich etwa 50-jährig war, eine ähnliche Situation durchleben musste. Ich arbeitete als Produktionsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung in einer großen, weltweit tätigen Maschinenfabrik in Thun. Bald einmal war es mir und meinem Chef und auch vielen Mitarbeitern klar, dass er, der etwa 10 Jahre älter war als ich, bald mir dann die Geschäftsleitung übergeben würde. Also wir alle glaubten daran, aber wir waren nicht die Zuständigen. Und als es dann so weit war und er in Pension ging, also kurz vorher hat uns die Konzernleitung mitgeteilt, dass ein ausländischer Manager komme und die Nachfolge meines Vorgesetzten antreten werde. Auch wenn ich mir Mühe gab und wir uns gemeinsam einen Weg suchten, ging es nicht lange, bis ich dann auf der Straße stand. Mit 55 die Stelle verloren, das war eine herbe Enttäuschung, das hat mir wirklich Mühe bereitet. Aber erst nach vielen Monaten natürlich durfte ich feststellen, dass dadurch ich frei geworden bin für andere Aufgaben, für eine Berufung, die ich erhielt. Und ich bin mir heute nach langen Jahren auch der Auffassung, dass es auch andere Gründe gegeben hätte, warum ich glücklicherweise diesen Job gar nicht gekriegt habe. Bei Josef lesen wir in Vers 5, ihr braucht euch nicht zu fürchten, Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Ich denke, für jeden Menschen, ob jung oder alt, ob arm oder reich, ob gesund oder krank, gibt es Situationen und Momente, in welchen wir mehr oder weniger verzweifelt fragen, warum? Warum gerade ich? Warum gerade jetzt? Warum muss mir das passieren? Ich denke, wie wir schon in der Einleitung gehört haben, als Jünger von Jesus haben wir es da gut. Wenn wir nicht sofort begreifen, warum das so ist, so dürfen doch wissen, dass es uns wie Josef geht. Er beurteilte die ganze Geschichte mit den Worten, Gott wollte es so. Einfach so, ohne Groll, ohne Vorwürfe, vielleicht sogar in Dankbarkeit. Ich möchte an dieser Stelle ein paar Worte zum Fatalismus sagen. Man könnte, wenn wir diesen Ausspruch von Josef hören, eigentlich denken, dass es keinen Einfluss hat, was wir tun und denken, sondern dass Gott uns einfach von außen beeinflusst und wir nichts dazu zu tun haben. Als Schluss daraus könnten wir uns in unser Schicksal ergeben, einfach in den Tag hineinleben. Es kommt so oder so, so wie Gott es will. Ich denke, dass wir Mitteleuropäer sehr oft in der Denkweise sind, entweder oder. Die Bibel kennt aber ein sowohl als auch. Das ist eine ganz andere Denkweise. Und Josef ist für mich da ein sehr gutes Beispiel. Er hat in allen Stellen, überall wo er war, beim Potiphar, im Gefängnis, dann auch als großes Tier im Reich des Pharao, hat er seine Kraft eingesetzt, das Beste zu geben, was er konnte. Und trotzdem sagt er hier an dieser Stelle, es geht genauso, wie Gott es will. Es ist also ein sowohl als auch bei uns. Und er war ganz sicher kein Fatalist, kein Minimalist. Er hat aus Gottes Hand genommen, was er von ihm zugeteilt erhielt. Das möchte ich auch für mein Leben so halten. Ich möchte denken und handeln, als käme es nur auf meine Leistung an, und möchte dankbar sein für das, was Gott aus dieser Leistung in Anführungszeichen macht. Der zweite Punkt. Unsere Geschichte von Jesus, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab, spielte sich ab, als er noch relativ jung war. Also diese ganze Predigt richtet sich nicht an alte Leute, die erst jetzt auf ein ganzes Leben zurückschauen oder die eben getragen werden müssen. Nein, es geht um junge Leute. Josef war etwa 10 Jahre erst in dieser Leitungsstellung und er hatte 2 kleine Knaben. Also er war junger Vater. Es ist also nicht eine Predigt für alte Leute, sondern eine Predigt in erster Linie für junge Leute, für Leute, die das Leben noch vor sich haben. Dass wir lernen, mit der tollen Verheißung der Bibel zu leben, dass wir lernen und uns auch bewusst werden, dass Gott uns trägt, was auch kommt, und er wird es, wie er es bisher gemacht hat, auch in Zukunft machen. Und der dritte Punkt ist die Frage vom Zeitpunkt, wenn man etwas beurteilt. Ich habe gerne den Überblick. Ich möchte Zusammenhänge erkennen und wissen, warum, was, wann, wo, wie passiert. Ich möchte in einer Entwicklung mitarbeiten können und es macht mir Mühe zu akzeptieren, wenn ich nicht immer alles im Griff habe. Ich möchte mich nach vorne ausrichten, die Welt verändern, Neues schaffen. Ich möchte ganz nach dem Wort von Jesus leben, wer seine Hand an den Pflug lädt und zurücksieht, der ist nicht geschickt. Aber trotzdem lehrt uns unsere Geschichte hier, dass es ab und zu sehr wichtig ist, zurückzuschauen. Sich bewusst zu werden, dass man getragen war. Die Lebenssituation, die vorbei ist, beurteilen, in Dankbarkeit schauen, was Gott mit uns gemacht hat. Und dann können wir sagen, nur wer etwas unternimmt, der kann auch daraus Lehren ziehen. Ich wünsche dir und uns allen, dass wir schwierige Situationen, wenn wir sie erleben, auch in diesem Sinne angehen. Dass wir sagen können, ich kann deinen Weg zwar nicht verstehen, aber ich unterstelle mich gerne deinem Willen, weil ich weiß, dass ich getragen werde, dass du mich nicht alleine lässt, dass du mich trägst wie ein Vater sein Kind auf Händen. Für dieses Getragensein möchte ich nun noch drei Aspekte speziell betonen. Und ich gehe davon aus, wie wir als Großeltern oder als Eltern mit unseren Kleinsten umgehen und wie wir sie eben auch tragen. Ich erinnere mich gut an die eigenen Kinder, aber auch an die Großkinder, die noch nicht so richtig gehen konnten, aber das lernten. Und da gibt es einen ersten Punkt. Wenn man kleine Kinder mit kleinen Kindern unterwegs ist und sie selber laufen oder gehen wollen, dann kommt man einfach nicht vom Fleck. Wenn sie selber gehen, dann bleiben sie bei jedem Steinchen und jedem Blümchen stehen und ab und zu gehen sie sogar noch zurück. Sie, auf Berndeutsch sagt man, treppeln so vor sich hin und sie kommen wirklich nirgendwo hin. Wenn wir dann die Geduld verlieren mit dieser Gehensweise, dann nehmen wir sie auf die Arme, setzen sie in den Wagen oder irgendwie nehmen wir ihnen den Boden unter den Füßen weg, damit es vorwärts geht, damit wir zum Ziel kommen. Vielleicht wollen wir zum Essen gehen, vielleicht müssen sie ins Bett oder was auch immer. Es geht einfach nicht so weiter. Wenn wir vom Fleck kommen wollen, dann müssen wir sie aufheben und tragen, auch wenn sie uns dabei am liebsten davonlaufen würden. Damit nehmen wir dem Kind die Möglichkeit, sein Tempo selber zu bestimmen. Auch wenn das nicht gegen das Kind gerichtet ist und wir diese Maßnahme wählen, damit wir ein Ziel erreichen können mit dem Kind, dann mag es oft weinen und zwängen oder sich, es fehlt ihm einfach die Einsicht, dass das richtig ist, dass es jetzt auf dem Arm des Vaters oder der Großmutter sein muss. Ich denke, dass uns Gott auch ab und zu auf den Arm nehmen muss, damit wir wirklich zur rechten Zeit am rechten Ort sind, weil es für uns so am besten ist. Wir wollen Vertrauen zu ihm haben, dass er besser als wir weiß, wann was für uns gut und richtig ist. Und er wird uns sicher zum Ziel führen, zu dem Ziel, das er sieht, das von dem er weiß, dass es gut ist und dass er uns vorgesehen hat. Eine zweite Situation, die wir bei den Kindern haben, eine weitere Möglichkeit, warum wir sie auf den Arm nehmen wollen, ist dann, wenn der Weg für das Kind gefährlich wird. Wenn wir eine Straße überqueren müssen, wenn es gefährlich wird, dass ein Kind abstürzen könnte, dass es sich in eine Gefahr begeben kann, dass es irgendwo sich verletzen könnte, dann schützen wir es vor dieser Gefahr, indem wir es auf den Arm nehmen und tragen. Ich erinnere mich sehr gut an unsere Kinder. Als sie klein waren, verständlicherweise, haben sie nicht auf uns gehört, nein. Das Verbotene hat sie ganz besonders angezogen. Sie haben manchmal bewusst das gemacht, oder scheinbar bewusst das gemacht, dass sie wussten, dass die Eltern das nicht gerne haben. Manchmal haben wir auch bewusst länger zugesehen und sie machen lassen, damit sie spüren, dass das der falsche Weg ist. Und trotzdem, wenn es riskant wurde, dann haben wir sie auf den Arm genommen, von der Gefahr weggenommen und getragen. Natürlich haben sich Kinder trotzdem ab und zu verletzt und mussten schmerzliche Erfahrungen machen. Das gehört eigentlich dazu. Als unsere Kinder dann älter wurden, konnten wir sie nicht immer auf den Arm nehmen. Aber trotzdem, unser Ziel war es, dass sie, auch wenn sie möglichst eigenständig unterwegs waren, vor Schaden verschont werden könnten. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er auch in meinem Leben oft eingegriffen hat, damit ich eine Gefahr, die ich eben nicht kannte, rechtzeitig vermieden, dass er mir rechtzeitig vermeiden konnte, dass ich in eine Gefahr lief, die ich eben nicht kommen sah. Durch diese Erfahrungen ist auch mein Vertrauen in Gott gewachsen. Und ich wünsche euch allen, dass das auch für euch so ist, dass Erfahrungen, wo euch Gott auf den Arm nimmt, eben auch das Vertrauen stärken und ihr dann wisst, ich werde es auch weiterhin tun, ich werde euch tragen und retten. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, warum wir Kinder auf den Arm nehmen. Nämlich, wenn es hingefallen ist, wenn es sich verletzt hat, wenn es weint, wenn es irgendetwas Trauriges erlebt hat, dann springt es zu den Eltern und schätzt es oder liebt es, wenn es auf den Arm genommen wird. Manchmal nehmen wir sie auch auf den Arm, wenn sie von anderen Kindern ausgeschlossen werden, von anderen Kindern geschlagen werden. Einfach wenn sie Trost und Geborgenheit nötig haben, dann kommen sie zu den Eltern und sie werden dort ihre Ruhe finden, ihren Trost, ihre Geborgenheit erreichen. Als Christ bin ich dankbar, dass Gott mich tröstet, dass ich zu ihm gehen kann. Auch wenn er mich manchmal sucht oder ich ihn suche, ist es so, dass wenn wir zusammen sind, dann spüre ich, dass ich bei Gott Verständnis habe, dass ich ihm meine Anliegen klagen kann, meine Sorgen ihm weitergeben kann und eben dann getragen in den Alltag zurückfahren kann, zurückgehen kann. Ich bin auch dankbar, dass Gott mich dann trägt, wenn ich in Gefahr stehe, einen falschen Weg zu gehen oder einen Fehler zu machen. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch das Lied, das ich am Anfang zitiert habe oder erwähnt habe, mit euch still singen. Francis Crosby, die lebte von 1820 bis 1915 in New York. Sie wurde 85 Jahre alt. Sie hatte in ihrer Kindheit eine Augenentzündung und aus dieser Entzündung wurde sie blind. Sie heiratete ebenfalls einen blinden Musiker, einen blinden Mann und verlor dann ihr erstes und einziges Kind kurz nach der Geburt. Sie war engagiert ihr Leben lang in der Stadtmission von New York. Sie hat vor allem sich um Arme und Notleidende gekümmert und hat sehr viel Leid gesehen und auch Linden helfen. Frances Crosby ist eine Frau, die es nicht einfach hatte und sehr viele Schwierigkeiten zu bewältigen hatte. Sie hat über 8000 Gedichte und Lieder gemacht und sie war für die Evangelisten ihrer Zeit eine Quelle von wunderbaren Liedern, die eingänglich und vor allem für die Evangelisation sehr dienlich waren. Und aus dieser Situation heraus möchte ich euch nun einladen, dieses Lied mit uns zusammen zu singen. Wir wollen zusammen beten. Großer Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns trägst, wie wir jetzt gesungen haben. In jeder Situation, ob jung, ob alt, ob gesund, ob krank, was uns auch geschieht, wir wissen, dass wir in deiner Hand geborgen sind und dass du deinen Engeln befohlen hast, uns auf Händen zu tragen. Das sind Verheißungen, an welchen wir uns festhalten wollen. Und ich danke dir dafür, dass die für uns durch die Bibel weitergegeben wurden und wir jetzt dürfen daran glauben, mit diesen unterwegs sein. Ich bitte dich für Leute, die jetzt gerade in Not sind, die in Verzweiflung sind, die sich einsam fühlen, die Leid zu ertragen haben, sei mit ihnen. Gebe ihnen Geborgenheit, gebe ihnen Zuversicht, gebe ihnen neue Kraft jeden Tag. Und ich danke dir, dass du für uns ein Ziel hast, dass du uns irgendwo hinführen willst, wo du weißt, dass es gut ist, dass es richtig ist. Wir danken dir, dass du uns beschützt auf unserem Weg, dass du willst, dass wir Bewahrung erleben. Und ich danke dir, dass wir bei dir Trost und Geborgenheit finden. Amen.